Fuß der Berge, zwischen riesigen Felsblöcken, die an alte Riesen erinnern, die in der Zeit erstarrt waren, floss ein Bach mit klarem Wasser. Vergissmeinnicht, deren Streuung diese asketische Landschaft verspielt machte, färbten das Wasser in verschiedenen Blautönen. Ihre dünnen Stängel zitterten bei jedem neuen Hauch warmen Windes und die winzigen Blütenblätter wurden flink von Sonnenstrahlen übersprungen.
»Vielleicht ist dies das Paradies«,
dachte Oksana, während sie das Plätschern des Baches genoss. Dieser angenehme Klang versetzte sie in einen entspannten Zustand und neben der in ihrer Seele herrschenden Harmonie fühlte sie einen Schub neuer Kraft. Sie war eine kleine, charmante junge Frau mit lockigen, blonden Haaren. Ihr Gesicht zierte stets ein Lächeln und auf ihren Wangen prangten stets Grübchen, die Oksanas Gesicht eine kindliche Unmittelbarkeit verliehen. Sie hatte erst vor kurzem mit dem Unterricht in der Schule begonnen, doch schon jetzt sog sie mit Begeisterung jedes Wort des Hüters auf, überdachte es aus der Sicht eines erfahrenen, weisen Menschen, obwohl sie das Gefühl hatte, die Reife lag noch hinter einer fernen, verschwommenen Linie. Neben Oksana genossen viele andere Schüler das Murmeln des Baches und das Farbspiel der lokalen Flora. Jeder hatte eine kleine Matte mitgebracht, um sich direkt auf dem Gras niederlassen und die Energie der Erde spüren zu können, die alles um sie herum nährte. Der Hüter des Wissens stand vor den Schülern in seinem lockeren, langen Chiton auf einer handgefertigten Matte mit kunstvollen Mustern. Auf seinem Gesicht strahlte ein aufrichtiges Lächeln, das immer die Schüler anzog. Es schien, als würden nicht die Lippen, sondern das Herz selbst lächeln, das in dem Weisen wie eine Fackel mit brennender Flamme glühte. Aber dieses Feuer war nicht gefährlich, denn es schenkte den Menschen Licht und Wärme. Am Himmel war keine Wolke zu sehen. Man könnte denken, ein unsichtbarer Maler hätte einen großen Pinsel in blaue Farbe getaucht, dann damit eine riesige Leinwand bedeckt und all dies filigran gemacht, ohne sein Können in seinem geliebten Handwerk zu vernachlässigen. In der Luft lag ein angenehmer Duft von Blumen und Gras. Am Horizont erhoben sich die Berge, deren Gipfel hier und da mit einer dünnen Schneedecke bedeckt waren. Als sich die Schüler bequem auf ihren Matten niedergelassen hatten, wandte sich der Hüter des Wissens mit unendlicher Liebe in seiner Stimme an sie.
»Ich begrüße euch, liebe Schüler. Seht, an welch wunderbarem Ort wir uns heute getroffen haben. Hier leben Harmonie und Ruhe, etwas, das uns im Leben oft sehr fehlt. In solchen Winkeln des Planeten geschehen mit dem Menschen erstaunliche Dinge. Das Herz wird von impulsiven Regungen befreit und der Verstand klärt sich von schmutzigen Gedanken. Heute wird euch eine weitere wunderbare Möglichkeit geboten, Neues zu erkennen. Seid ihr dazu bereit?«
Die Schüler nickten mit den Köpfen und auf ihren vom Sonnenlicht erleuchteten Gesichtern erschienen ebenfalls Lächeln. Dem Hüter gelang es, allen eine positive Einstellung zu vermitteln. Der Beginn der Unterhaltung wurde durch eine hochgehobene Hand mit mehreren Armbändern aus schweren, matten Steinen verkündet. Sie gehörte einer schlanken Frau in einem langen, orangefarbenen Kleid. Sie hatte hellblaue Augen und lange Haare, die zu einem straffen Zopf geflochten waren.
»Meister, heute haben wir eine Frage, die mit dem Lied über den Babyhelikopter zusammenhängt«,
sagte sie und begann einen Moment später, Zeilen aus dem bekannten Lied zu singen. Ihre klingende und reine Stimme könnte mit dem Plätschern eines Baches verglichen werden, auf den die Schüler von Zeit zu Zeit schauten.
Der Baby-Helikopter beschloss eines Tages, über den Ozean zu fliegen. Und die Suche war erfolgreich, der Kleine strengte sich an. Du bist in dieser Sache ein Amateur, ich bin nicht so groß, aber ich will sehen, was dort ist. Antals strahlt die Protonenstrahlen über den Kleinen da bemutigen. Aber die Sonne schleicht sich ein und auf sein Glück vertrauend machte er sich auf. Und so war er ist nicht so groß. Aber mit diesem riesigen Traum ist er ein Riese. Antals strahlt die Protonenstrahlen über den kleinen Wagemutigen, aber die Sonne schleicht sich ein und auf sein Glück vertrauend machte er sich auf. Und so war er ist nicht so groß, aber mit diesem riesigen Traum ist er ein Riese.
Alle waren so in das Singen vertieft, dass sie sich selbst als Babyhelikopter vorstellten, frei über die Erde schwebend. Als die Frau aufhörte zu singen, schienen die Schüler aus einem tiefen Schlaf zu erwachen und öffneten die Augen. In der Ferne waren, wie zuvor, die scharfen Gipfel der Berge zu sehen.
Was bedeutet das? Wie soll man das richtig verstehen?
Fragte eine Schülerin, während sie die Melodiosität in ihrer Stimme bewahrte.
Das bedeutet, Margot, dass ein Mensch einen großen Traum haben muss,
rief der Hüter laut aus und breitete die Arme aus, um das Ausmaß dieses Traumes zu zeigen.
Wenn eine Person einen großen Traum hat, der nicht mit ihrem egoistischen Beginnen verbunden ist und nicht darauf abzielt, ihr Ego zu nähren, dann kann dieser große Traum den Menschen zum Riesen machen. Ein Mensch kann klein sein, nicht besonders fähig, sozusagen völlig durchschnittlich, aber wenn er diesen riesigen Traum hat, macht ihn das zum Riesen, weil er sich mit einer Art großer Idee verbindet. Dadurch beginnt er sich zu entwickeln, gewinnt viel Energie und Wissen. Verstehst du?
Margot und alle anderen Schüler stimmten dem zu, was der Meister sagte. Das war an ihren aufmerksamen und bewussten Gesichtern zu erkennen.
Meister, aber viele Menschen werden von Kindheit an von anderen verspottet. Sie machen Witze über sie, lachen über alle ihre Anfänge. Wie kann man sich an einen Traum klammern, wenn niemand an dich glaubt?
Fragte ein Junge mit kastanienbraunen Haaren und einem Pony, der ein Auge verdeckte, mit einem Hauch von Traurigkeit in der Stimme.
Ja, das passiert, André,
nickte der Hüter, beeilte sich jedoch, alle Anwesenden zu ermutigen, die in tiefe Gedanken versunken waren. Das Mädchen Anna wurde sogar zu Tränen gerührt von dieser Frage. Erinnerte sie sich doch an eine unangenehme persönliche Geschichte. In der Schule galt sie wegen schlechter Disziplin in den Augen der Meister als hoffnungsloses Kind, ohne jegliche Hoffnung.
So eine Dumme wird nirgendwo eingestellt,
erinnerte sie sich entsetzt an die Worte ihrer Klassenlehrerin. Aber Anna wurde eingestellt und sogar in eine prestigeträchtige Position versetzt. Und deshalb erschienen ihr jetzt an diesem wunderschönen Sommertag, umgeben von inspirierten und friedliebenden Menschen, diese alten Spötteleien wie ein schrecklicher Traum.
Nehmen wir an, man hat über eine Person gelacht. Niemand glaubte, dass sie etwas erreichen würde. Aber sie war hartnäckig und glaubte an ihr Glück. Und jeder Mensch muss unabhängig von den Umständen diese Hartnäckigkeit besitzen und große Ideen in die Welt tragen.
Fuhr der Hüter fort.
Wenn wir an das Glück glauben, dann können wir uns wirklich verändern. Der Dienst an der großen Idee, dem Ziel, hilft, viel zu erreichen. Wenn ein großer Mensch sich ein unwürdiges Ziel setzt, dann verarmt es ihn, macht ihn unwürdig. Dieses niedere Ziel kann darin bestehen, dass jemand sich etwas aneignen oder jemanden töten will, zum Beispiel. Vor solchen kleinen Zielen muss man sich fürchten. Nur ein großer, riesiger Traum wird uns zu etwas ebenso Großem, Hellem und Gutem führen.
In den Augen der Schüler leuchteten Funken eines hellen, sonnengleichen, spirituellen Erleuchtens auf. Sogar André schob die Haarsträhnen von der Stirn und sah den Hüter zum ersten Mal mit beiden Augen an. Der junge Mann begann bereits darüber nachzudenken, welche erhabene Träume ihn ergreifen könnten. Nach einer kurzen Pause, die der Meister immer machte, wenn er seinen Schützlingen ein paar Minuten zum Nachdenken geben wollte, sprach er wieder:
Also, meine Lieben, wir müssen uns Gedanken darüber machen, was unser Ziel ist. Was will ich jetzt? Wonach strebe ich? Das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen. Wenn es ein niedriges, unwürdiges Ziel ist, dann musst du dich davon distanzieren, vielleicht sogar darüber lachen, denn es ist so absurd. Dann muss man sich auf ein anderes Ziel einstimmen. Wie sollte es sein?
Groß,
riefen die Schüler im Chor. Dieses Wort, wie ein kurzes, aber kraftvolles Mantra, füllte nun ihr ganzes Bewusstsein.
Natürlich,
bestätigte der Hüter und klatschte leise in die Hände.
Kleine Ziele zerstören uns, während große uns zu Menschen mit einem großen M machen.
Zum Klang des harmonischen Baches stellte jeder der Schüler sich die Frage:
Wonach strebe ich?
Manche Ziele erwiesen sich als würdig. Ein Tierheim eröffnen, eine Person werden, die anderen Nutzen und Freude bringt, lernen, sich selbst zu kontrollieren, von einer Abhängigkeit, von einer schlechten Gewohnheit frei zu werden und dies später vielen beizubringen. Einige entdeckten jedoch bedauerlicherweise, dass ihre Wünsche nicht so erhaben waren, wie sie es sich gewünscht hatten und wie der Hüter in seiner Rede betont hatte.
Danke, Meister, dass du uns wie immer aus dem Zustand der Blindheit führst,
sagte Catherine mit zitternder Stimme. Eine junge Frau, die vor ein paar Wochen angefangen hatte, die Schule zu besuchen.
Jetzt verstehe ich, dass alles, was mich beschäftigt, ich selbst bin. Ich wollte immer andere übertreffen, in allem der Erste sein, auf dem Podest glänzen, Applaus und Komplimente erhalten. Nach deinen Worten verstehe ich, dass ich keinen Egoismus in mir pflegen sollte. Sonst erreiche ich, statt respektiert und einflussreich zu werden, den gegenteiligen Effekt.
Gut gemacht, Catherine,
rief der Hüter.
Ich freue mich jedes Mal wie ein Kind über eure kleinen Entdeckungen. Wahrlich, Wissen macht unser Leben glücklich.
Der nächste Fragesteller war ein älterer Mann mit dichten grauen Augenbrauen, die wie mit Reif bedeckte Äste aussahen, was seinen Blick übermäßig ernst und sogar angespannt wirken ließ.
Meister, es ist uns also nicht leicht, unser Ziel zu erreichen, denn wie bekannt hat jedes Wesen sein eigenes Ziel. Beim Menschen, beim Floh, die Ziele zielen nur darauf ab, genug zu essen, zu trinken, zu liegen, zu schlafen. Andere Wesen haben andere Ziele. Es stellt sich heraus, dass wir uns ständig an das gesetzte Ziel erinnern müssen. Wenn ein Mensch von einem Traum beherrscht wird, erleuchtet zu werden, wenn dieser Traum ihn entflammt hat und er näher beim Meister sein will, aber dann kommen andere Träume und überschatten ihn. Letztendlich lässt uns die große Absicht für den ganzen Tag im Stich.
Natürlich, Eduard,
ertönte die ausgeglichene und sehr tiefe Stimme des Hüters.
Aber ein Mensch muss hartnäckig sein und trotz allem an das Glück glauben. Es braucht Beharrlichkeit, Hingabe im Dienst an diesem Ziel, sonst wird etwas die Verwirklichung behindern. Wenn wir keine starke emotionale Botschaft haben, werden wir dem schlechten Einfluss nachgeben und vom Weg abkommen, beginnen zu degenerieren und das Gewicht eines sinnlosen tierischen Daseins zu tragen. Wenn man einen Traum hat, muss man sich immer daran erinnern, mit ihm zu leben, ihn in sich zu entzünden, wie einen Stern, dann kann man ein großer Mensch mit einem großen Ziel werden.
Eduards Gedanke wurde von einem Mädchen in einem beigen Leinensarafan aufgegriffen. Ihr Gesicht war übersät mit kleinen, aber gut sichtbaren Sommersprossen und ihre fast farblosen Wimpern ließen die Lichtreflexe in ihren leicht zusammengekniffenen grünen Augen besser erkennen.
Meister, wie sieht es mit so einem Ziel aus? Ich will erleuchtet werden. Ist das auch eine egoistische Zielsetzung oder ist sie groß?
Gute Frage, Alice.
Hob der Hüter den Zeigefinger, ein Zeichen, dass seinen nächsten Worten besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.
Wenn jemand davon spricht, dass er Wissen erlangen möchte, um es mit den Menschen zu teilen, ihr Leben besser und glücklicher zu machen, damit sie aufhören zu leiden, dann ist das keine egoistische Zielsetzung. Aber es gab auch folgenden Fall. Ein unserer unglücklichen Schüler wollte erleuchtet werden, weil er sich selbst als klein und nichtig sah, nachdem er viele Tadel erhalten hatte. Anstatt sich zu verändern, von seiner Nichtigkeit abzulassen, setzte er sich das Ziel der Erleuchtung, damit alle vor ihm niederfallen und er alle belehren könnte, sich beinahe als Heiliger zu fühlen. Das heißt, dieses Ziel schmeichelte seinem Egoismus. Und wenn ein Mensch auf sich selbst fokussiert ist, wird ihm die Erleuchtung nicht gelingen.
Während all dieser Zeit, in der Alice, die den Meister mit Ehrfurcht ansah und ab und zu die Finger ihrer zarten Hände verschränkte, schwieg, entschied sie sich, ihre Gedanken zu teilen.
Also müssen wir die Erleuchtung für andere erlangen, richtig?
Ihre sanfte Stimme passte sehr gut in die Idylle, die sie umgab.
Und wir müssen Wissen für andere erlangen, besser werden, um den Menschen zu helfen? Und dann ist das keine egoistische, keine niedrige Zielsetzung? Wenn wir jedoch nach Ruhm streben, uns über andere erheben wollen, dann müssen wir uns unbedingt von einem solchen Ziel distanzieren?
Wunderbar, Alice,
lobte der Hüter das Mädchen.
Genau so ist es. Ein Erleuchteter muss das Licht tragen, wie die Sonne. Die Sonne denkt nicht an sich selbst. Sie gibt ihre Energie an andere.
Es wäre wirklich schwer vorstellbar, was jetzt am Fuße der Berge passieren würde, wenn das Sonnenlicht auch nur für einen Moment vom Himmel verschwinden würde. Sofort würde undurchdringliche Dunkelheit auf die Erde fallen, Blumen würden zu Asche werden und die Berge zu Eisblöcken, ganz aus Eis. Aber die Sonne, sie war hier und badete alles Lebendige in ihren Strahlen und deshalb ging das Leben weiter. Der Hüter schaute langsam und mit einer Wärme, die in allen seinen Gesichtszügen zu spüren war. über die Anwesenden. Viele von ihnen hoben die Hände. Das Thema Traum schien den Menschen Flügel verliehen zu haben. Selbst diejenigen, die das Lied über den kleinen Hubschrauber nicht gehört hatten, konnten sich jetzt die Maßstäbe der inneren Kraft eines Menschen vorstellen, wenn er fest auf seinem Weg steht und kontinuierliche Anstrengungen unternimmt, um ein hohes Ziel zu erreichen, das Glück für den ganzen Planeten bringt. Der Guru beabsichtigte, jedem das Wort zu erteilen und bereitete sich nun interessiert darauf vor, die Frage einer zierlichen älteren Frau in einem gestrickten Pullover zu hören. Hinter den Gläsern ihrer runden Brille schienen ihre Augen sehr groß. Sie huschten immer wieder vom Bach zu den Vergissmeinnicht, von den Vergissmeinnicht zum Gras, vom Gras zu den Bergen.
Meister!
Die Stimme der Dame war so ruhig und angenehm, dass viele sofort in ihre Kindheit eintauchten und sich an ihre Großmütter erinnerten, die immer großzügig mit Leckereien und Zärtlichkeiten waren.
Heißt das, dass man über das Ziel nachdenken und seine Grenzen ständig erweitern muss? Denn es scheint, als hätte man ein Ziel, erleuchtet zu werden. Ich will den Menschen helfen, aber ich denke nicht tief darüber nach, nähre mich nicht mit dem Traum, fühle ihn nicht emotional. Das ist doch falsch, oder?
Richtig, Grace.
Der Meister nickte mehrmals zustimmend mit dem Kopf, was bei der Frau ein inspiriertes Lächeln hervorrief. Sie strebte nach Wissen und dankte in Gedanken ihrem gemeinsamen Beschützer für solch lange und interessante Gespräche.
Wir müssen emotional in unseren Traum eintauchen. Es reicht nicht, nur den Gedanken zu haben, dass den Menschen geholfen werden muss, wenn wir nicht mit dieser Absicht leben. Wir können dies wiederholen, aber uns emotional in irgendeinen Unsinn vertiefen. Alle Emotionen müssen auf dieses Ziel umgelenkt werden. Nur dann wird es zu funktionieren beginnen. Aber wenn der Traum, Gott zu dienen und den Menschen zu helfen, irgendwo tief im Gedächtnis existiert, wir aber weit davon entfernt sind und es nicht mit allen Teilen unserer Seele leben, dann wird es auch nicht funktionieren. Worauf unsere Emotionen gerichtet sind, das wird aktiv. Wenn die Aufmerksamkeit auf das Große gerichtet ist, wirkt das Große, wenn auf das Niedrige, wird das Niedrige aktiviert. Deshalb versteht ihr jetzt, dass man nicht nur analysieren muss, welches Ziel wir haben, sondern auch beobachten, ob wir emotional darin eingebunden sind. Dies ist ein äußerst wichtiger Aspekt.
Die nächste Frage stellte eine Frau mit einem kurzen Haarschnitt. Ihre stacheligen schwarzen Haare und mandelförmigen braunen Augen ließen sie einer Japanerin ähneln. Sie hatte eine blasse Haut, durch die an manchen Stellen feine blaue Adern schimmerten.
Großer Guru.
Sie blickte den Hüter direkt an und fühlte sofort eine Wärme in ihrem Herzen, wie von einem knisternden Kaminfeuer.
Wenn man sich das Ziel setzt, dem Meister näher zu sein, ist es einerseits sehr stark, erhaben und führt zu Gott, andererseits aber ziemlich egoistisch. Leider gibt es auf dieser Stufe kein tiefes Bewusstsein für die Notwendigkeit, Menschen zu helfen. Vielleicht existiert es auf der Ebene der Seele, des Atman, aber es wurde noch nicht emotional erlebt. Was tun wir in diesem Fall? Bedeutet das, dass die meisten von uns von einem solchen egoistischen Ziel angetrieben werden, weil wir uns dir nähern wollen?
Darina, es geht nicht darum, näher zu sein, sondern zu helfen,
sagte der Hüter lächelnd.
Denn ein Mensch denkt, wenn ich dem Meister näher bin, dann habe ich vielleicht bequemere Bedingungen, bekomme weniger Tadel und genieße leckeres Essen. Wenn ein Mensch so denkt, dann ist das Ziel, das ihn antreibt, auf Egoismus basiert und wird ihm folglich nicht helfen. Die Vorstellung, dem Meister näher zu sein, kann unterschiedlich interpretiert werden. Die engsten Schüler vergessen manchmal zu essen, zu schlafen, weil sie ständig, Tag und Nacht, an die Angelegenheiten des Meisters und daran denken, wie sie das große Werk fördern können. Das ist das richtige Verständnis der Annäherung an den Meister. Wenn jedoch jemand denkt, dass er neben dem Meister entspannen, nur für sich selbst profitieren und Privilegien erlangen kann, dann ist das schlecht. Man muss darüber nachdenken, wie man dem Meister helfen kann, verirrte Seelen zu retten und auf den Pfad der Wahrheit zu führen. Das sind die besten und richtigen Absichten.
Ein Junge im karierten Hemd, der schon lange seinen Gedanken formulierte, bereitete sich endlich darauf vor, ihn zu äußern. Als der Hüter ihn anschaute, hob er die Hand und bekam das Wort.
Großer!
Dieses Wort, ausgesprochen vom jungen Mann, schien den Beginn eines starken und hellen Gebets zu markieren.
Kann man sagen, dass wir zwei Hauptziele, zwei Hauptausrichtungen haben? Selbsterkenntnis, spirituelle Entwicklung und anderen Menschen zu helfen? Sie erwähnten, dass das Wichtigste ist, sich selbst zu beobachten, die Prozesse, die im Inneren ablaufen. Ich erinnerte mich an eine Situation, ein Mensch wird gefragt, warum er 90% seiner Pflichten nicht erfüllt oder schlecht erfüllt hat, und er antwortet, dass er sich trotzdem mehrmals in sich selbst vertieft und einige Prozesse in sich entdeckt hat. Es stellt sich heraus, der Mensch war in seine eigene Entwicklung involviert, verpasste aber die Gelegenheit, anderen zu helfen. Und umgekehrt, man fragt jemanden nach seiner Spiritualität und er antwortet, dass er ganz in die Arbeit eingetaucht ist. Heißt das, wir müssen ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Zielen finden? Weil das eine ohne das andere nicht möglich ist, muss es eine Art goldene Mitte geben?
Ja, Arthur, stimmte der Meister zu. Man muss ein Gleichgewicht finden. Aber normalerweise, wenn ein Mensch in spirituelle Entwicklung involviert ist, bedeutet das, dass er in einem guten Zustand ist. Und indem er in diesem Zustand bleibt, hilft er immer allen. Und wenn er sich von der Entwicklung abgewendet hat und nicht weiterentwickeln wollte, begann nur an sich selbst zu denken, dann laufen seine Angelegenheiten schlecht. Also, bei der Ausübung spiritueller Praktiken kommt es selten zu schlechter Arbeitsleistung. Normalerweise harmoniert und kombiniert sich alles. Ein guter spiritueller Zustand führt zu Erfolg in Angelegenheiten. Ein schlechter und negativer Zustand hingegen sät nur Misserfolg.
Danke, Meister.
Arthur drückte mit einem breiten Lächeln seine Dankbarkeit aus.
Und wirklich, wenn in der Seele eines Menschen Harmonie herrscht, spiegelt sich das positiv in allen Bereichen seines Lebens wider. Jetzt erinnere ich mich an eine Bekannte von mir, die regelmäßig spirituelle Praktiken durchführt und trotz der hohen Arbeitsbelastung meistert sie all ihre Aufgaben erfolgreich und beklagt sich sogar nicht über die Umstände. Sie ist immer lächelnd, positiv eingestellt und verleiht den Menschen um sie herum eine enorme Energie.
Der Meister nickte und schenkte Arthur einen Blick voller Weisheit und Güte. Es gefiel ihm immer, wenn Schüler Geschichten aus ihrem Leben teilten und bewusste, tiefe Parallelen zogen. Dies trug zum Aufbau ihrer reichen Erfahrung bei. Ein Mädchen, dessen Wangen von einem leichten, rosafarbenen Rouge geschmückt waren, stellte dem Weisen eine Frage. Ihre Haare fielen in dünnen Strähnen über ihre Schultern, wie eine Waldnymphe, die in einen Platzregen geraten war. Ihr grünes Kleid mit langen Ärmeln machte sie einer geheimnisvollen Waldbewohnerin ähnlich.
Meister!
Ihre Stimme klang wie die melodische Flöte.
Es gibt diesen schlechten Teil, wenn man sich zum Ziel setzt, seine Richtigkeit zu beweisen, Gerechtigkeit zu erlangen. Dieses Ziel zeigt sich immer bei mir. Ich kann sogar nicht darüber nachdenken. Aber sobald ich nur einen Moment abschalte, dann das Ziel beherrscht mich. Bedeutet das, wenn ich über Erleuchtung nachdenke, darüber, wie ich dem Meister helfen kann, dann ist diese Gewohnheit stärker. Ich arbeite kaum damit.
Ja, Christina,
sagte der Hüter und berührte mit dem Zeigefinger seiner rechten Hand seine Schläfe.
Man muss mehr darüber nachdenken, wie man der Sache helfen kann. Wenn eine Person ihre Richtigkeit beweisen will, bedeutet das, dass sie an sich selbst denkt. Das macht es ihr schlecht. Wenn sie jedoch darüber nachdenkt, wie sie der Sache mehr helfen kann, damit sie schneller und effektiver realisiert wird, dann ist das zweifellos ein guter Gedanke, der ihr helfen wird. Sobald man an sich selbst denkt, zieht man sofort den ganzen Negativismus an. Negative Emotionen, Zustände, es wird einem sofort schlecht. Deshalb muss man darüber nachdenken, wie man der Sache helfen kann. Wenn wir genau dafür leben, dann beginnen wir zu wachsen, uns zu entwickeln.
Wie kann man der Sache helfen?
Diese Frage tauchte im Bewusstsein jedes Schülers auf. Jetzt verstanden alle, dass, wenn man aufhört, über seine eigenen Probleme nachzudenken und das Licht des Wissens anderen Menschen bringt, selbst denen, die keine Ahnung von der Existenz der Schule haben, die Welt eine Chance auf Verwandlung bekommt. Nun gab der Hüter einer anderen jungen Frau das Wort, deren rote Haare zu einer Hochsteckfrisur gebunden waren. An ihren Ohren hingen lange Ohrringe, die wie Traubenbündel aussahen.
Weiser Meister!
Sie neigte leicht den Kopf, um dem Guru ihre Ehrerbietung zu zeigen.
Wir haben solch ein Ziel entwickelt, zu fliegen. Ich verstehe selbst noch nicht ganz, was es bedeutet. Aber ich fühle, dass es erhabene Emotionen, Zustände sind. In einigen Momenten meines Lebens beginne ich darüber nachzudenken, wie man es erreichen kann, dass alle Menschen fliegen wie Vögel. Sollten wir nach solch hohen Zielen mit altruistischen Motiven streben?
Ja, Simona,
antwortete der Meister erneut mit einer Stimme voller hoher Schwingungen.
Wenn wir an uns selbst denken, an unseren hohen Flug, den alle applaudieren werden, dann wird es uns schlecht gehen, denn das ist Egoismus. Aber wenn wir darüber nachdenken, wie wir Menschen helfen können, ein erhabenes Zustand zu erlangen und es an andere weiterzugeben, wie viele helle und gute Taten zu vollbringen, dann werden wir wirklich fliegen, im Zustand der Gnade verweilen.
Nach diesen Worten des Meisters erschien am Himmel, als ob es seine Aussagen beweisen würde, die grazile Figur eines Vogels. Seine Flügel waren weit und frei ausgebreitet. Er schwebte. Als der junge Mann im orangefarbenen Hemd und mit einem flachen, runden Medaillon an einer dünnen, goldenen Kette seinen Blick vom Anblick dieses schönen Wesens, das dem Himmel am nächsten zu sein schien, abwandte und auf den Meister richtete, sagte er mit einer weichen, fast samtigen Stimme:
Hüter, es gibt eine Schwester, die sich jeden Tag beschwert, dass sie so selbstlos ihren Aufgaben der Kraft nachgeht, dem Meister hilft und in das gemeinsame Werk eingebunden ist. Aber ihre Verdienste bleiben jedes Mal unbemerkt. Verstehe ich es richtig, dass sie sich irrt, indem sie behauptet, ständig an die Sache zu denken? Oder halte ich eine nicht ganz richtige Meinung?
Romeo, das ist schon eine Art niedrigeres Ziel,
bemerkte der Meister nachdenklich, während er sich das Kinn kratzte.
Denn die engsten Schülerinnen denken nicht an Lob. Sie vergessen, wie ich sagte, oft zu essen, weil sie wirklich ständig an die Sache denken. Ein Mensch sollte genau in solch einem Zustand sein, dann wird er immer Belohnung und Anerkennung erhalten.
Ja?
Romeo nickte und griff die Idee des Meisters auf.
Das heißt, wenn wir auf uns selbst konzentriert sind, fangen wir entsprechend an zu faulenzen, zu tricksen, mit jemandem um Lob zu konkurrieren, enttäuscht und wütend zu sein. Kurz gesagt, wir werden von Lastern beherrscht, zum eigenen Vorteil. Und das sind also die falschen, niedrigen Gedanken.
Absolut richtig, Romeo,
rief der Meister erfreut.
Deshalb muss es ein großes Ziel geben. Ich diene Gott, helfe den Menschen, dem Meister. Es führt zur Erlösung, zum Glück, zur Erleuchtung. Schließt euch nur diesem Ziel an. Und nichts wird euch mehr stören, weder Lob noch sonst etwas. Denn in diesem Moment werden unsere Empfindungen erhaben sein und diese Empfindungen werden uns nähren, während wir alle anderen Aufgaben leicht lösen. Sogar ohne uns darüber Sorgen zu machen, werden wir Anerkennung und Lob erlangen. Es wird sich von selbst ergeben. Wenn wir jedoch auf etwas Niederes fixiert sind, dann entstehen verschiedene Gründe für Unzufriedenheit. Es ist besser, sich auf das höhere Ziel zu konzentrieren und sich selbst zu vergessen, dann kommen Leichtigkeit und Freiheit.
Meister?
Wandte sich eine Frau mit kastanienbraunen Haaren und strahlenden Augen in der Farbe von gebranntem Zucker an den Weisen.
Heißt das, wir sollten uns nicht darauf konzentrieren, etwas über das Normale hinaus zu verdienen, als Zeichen unserer Anstrengungen, sondern nach göttlicher Gnade streben?
Natürlich, Jamila,
antwortete der Hüter und umfasste mit seinem Blick alle Schüler, was ihnen eine unendliche Wärme gab.
Wenn ein Mensch in einem Zustand niedriger Wünsche ist, sind Lob und Anerkennung, das, was er erhalten kann, für ihn wichtig. Aber wenn er sich in das Werk eingeschlossen hat, selbstlos der Sache dient, merkt er nicht einmal, dass er nicht gegessen und nicht geschlafen hat. Er befindet sich gleichsam innerhalb dieses Ziels, lebt darin und es nährt ihn, sättigt ihn mit unendlicher Energie, erhabenen Zuständen, Emotionen. Dann, wie du verstehst, wird für ihn alles andere unsichtbar und nicht so wichtig. Man sollte seine Kraft nicht für Kleinigkeiten verschwenden. Bewahrt sie, und ihr werdet sehen, wie leicht und ungezwungen alles gelingen wird.
Während der ganzen Unterhaltung, in der sich einfache, aber sehr tiefe Wahrheiten offenbarten, plätscherte der Bach weiter. Die Vergissmeinnicht neigten ihre blauen Köpfchen zum Gras und die Felsen lagen unverrückbar an ihrem Platz. Nur die Sonne schien sich schon zum Ruhestand vorzubereiten. Über die Essenz des Traums nachdenkend hörten die Schüler auf, dem Materiellen, das sie umgab, Beachtung zu schenken und tauchten in ihre innere Welt ein, in die spirituelle Dimension des Seins, die man nicht mit den Augen sehen oder mit den Händen berühren kann, die man aber mit dem Herzen fühlen und mit dem Verstand erkennen kann. Fast alle Fragen waren für heute beantwortet, doch jeder Schüler führte weiterhin einen inneren Dialog darüber, was ein wahrer Traum ist, wie man sich von egoistischen Motiven befreien und anfangen kann, anderen Menschen zu helfen. Den großen Traum zu finden, dessen Erfüllung der Welt großes Gutes bringen kann. Es blieb nur noch eine letzte Frage, die von einem Jungen in einem Hemd mit fantasievollen Mustern gestellt wurde. Er hatte dichte schwarze Haare und ebenso dunkle, große Augen.
Meister, verstehe ich es richtig, dass ein Mensch ohne Ziel nicht leben kann? Ein Ziel ist wie ein Leuchtturm. Es lenkt die Bewegung des Menschen. Er kann nicht stillstehen. Auf dem Sofa liegen, in einen depressiven Zustand verfallen, das ist doch dasselbe wie der Tod. Man muss immer ein Ziel haben, um zu leben und vorwärts zu kommen. Es stellt sich heraus, dass der Mensch ein Ziel nach dem Niveau seiner Seele wählt, und wenn er kein Ziel hat, wird ihm eines vom Gesellschaft aufgezwungen. Und es ist fast unmöglich, ein hohes Ziel zu erreichen, ohne einen Meister, eine Gemeinschaft, Bewusstsein zu haben. Aber es ist notwendig, sonst wird der Mensch nach anderen Zielen streben, dummen, schädlichen und sogar gefährlichen. Ist es nicht möglich, ein hohes Ziel ohne einen Meister zu erreichen?
Natürlich, Farid,
stimmte der Hüter zu.
Zuerst muss ein Mensch wissen, dass es überhaupt ein hohes Ziel gibt. Über solche Dinge spricht kaum jemand, denn in der Gesellschaft ist es fast nicht üblich, solche Ziele zu haben. Deshalb setzen sich die meisten Menschen niedrige Ziele. Natürlich muss der Mensch in Berührung mit dem großen Wissen kommen. Und dann, wenn er dieses große Wissen erlangt, entsteht ein entsprechendes Ziel. Es kommt immer von oben, von jenen Wesen, die diesen Weg bereits gegangen sind, die Erleuchtung erreicht haben. Sie übertragen das Wissen an andere Menschen. Aus diesem Wissen entsteht ein großes Ziel und ein Weg öffnet sich, den man gehen kann, um es zu erreichen.
Danach umarmte der Meister alle Anwesenden mit seinem warmen, weisen Blick und sagte:
Ihr, meine Lieben, solltet dieses Ziel kennen, denn es gab schon so viele Darshans. Deshalb sollten wir öfter daran denken, darüber nachdenken, reflektieren, emotionaler darin eintauchen. Das Wichtigste ist zu wissen, dass, wenn wir uns in das große Ziel einbringen, wir mit Gnade erfüllt werden. Es geht uns gut, unsere Energie wird gestärkt. Dieses Ziel färbt das Leben in helleren Farben. Vergesst den Unsinn, alles Niedrige, Dunkle, denkt nur an das Große. Das ist der einzige Weg, glücklicher zu werden und die Menschen um euch herum glücklich zu machen. Sobald ihr wieder anfangt, euer Ego zu pflegen, wird alles zerstört. Misserfolge werden euch wieder verfolgen und ihr werdet Unbehagen empfinden. Gott sagt uns: Denke nicht an dich, wende dich der Welt zu und strebe nach dem Himmel. Dann wirst du unter dem Schutz der Engel deinen Lebensweg gehen.
Der Bach plätscherte und plätscherte weiter. Sein Wasser war kristallklar, ebenso wie die Gedanken der Schüler, die gerade ihr Gespräch beendet hatten. Die Sonne hatte sich fast bis zum Horizont herabgesenkt und schien sich mit dem klaren Wasser ihren Durst stillen zu wollen, der sich während des langen, heißen Tages angesammelt hatte. Die Funken ihrer Strahlen vergoldeten die winzigen Blütenblätter der blauen Vergissmeinnicht. Die Luft wurde frisch und kühl und schien reiner zu werden. Die Schüler dankten dem Hüter mit solcher Aufrichtigkeit, dass ihm klar wurde: Jeder von ihnen würde sein eigenes großes Ziel, seinen eigenen großen Traum haben. Das waren helle, weise Menschen, die verstanden hatten, was die wahre Bestimmung des Menschen ist. Nun entfernten sie sich immer weiter von dem Ort, an dem sie eine der wertvollsten Lektionen ihres Lebens erhalten hatten. Einige, trugen eine zusammengerollte Matte in den Händen. Andere hatten einen Rucksack mit bescheidenem Zubehör für ihre Praktiken über die Schulter geworfen. Ihre Gestalten, von denen die meisten in Orangegewänder gekleidet waren, verschmolzen mit dem Sonnenschein und lösten sich darin auf, im Wunsch, das ewige Licht der Seele auszustrahlen. Erstens macht ein großes Ziel einen Menschen zum Giganten. Selbst wenn ein Mensch nicht genial ist und keine herausragende physische Form besitzt, kann ein erhabenes Ziel ihn dazu bringen, große Höhen zu erobern. Zweites. Ein erhabenes Ziel ist ein Ziel, das auf dem Bestreben basiert, der Gesellschaft Gutes zu tun, Menschen zu helfen und die Welt zum Besseren zu verändern. Damit es entsteht, muss man aufhören, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Dritter. Bei der Erreichung eines hohen Ziels spielen Emotionen, Bewusstsein und die Demonstration von Selbstlosigkeit und Beharrlichkeit eine große Rolle. Wenn ein Mensch nicht an sich selbst arbeitet, können niedrige Ziele Besitz von ihm ergreifen, die in der Befriedigung primitiver Bedürfnisse und Instinkte bestehen. Viertens. Das Ziel, sich einem Meister zu nähern, wird nur dann erhaben, wenn der Schüler von altruistischen Motiven geleitet wird und sich nicht auf sich selbst, sondern auf das Gute konzentriert. Egoistische Motive, das Streben nach Privilegien, Sympathie und Lob zu verdienen, bilden ein falsches Ziel. Fünftes. Ein erhabenes Ziel und seine Verwirklichung helfen dem Menschen, seelischen Frieden zu finden, bringen Harmonie und Gnade in sein Leben. Im Gegensatz dazu beraubt das Streben nach niedrigen Zielen ihn des Glücks.